Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
CO2 ist nicht das einzige Gas, das den Klimawandel antreibt. Vom Menschen verursachte Emissionen von Methan tragen zu einem guten Drittel zur Erwärmung des Planeten bei. Dabei ist Methangas ein deutlich stärker wirkendes Treibhausgas als CO2. Die gute Nachricht? Methan verbleibt nur relativ kurz in der Atmosphäre. Nach etwa einem Jahrzehnt wird es durch chemische Reaktionen in der Troposphäre ausgewaschen, während CO2 viele tausend Jahre seine klimaschädlichen Wirkungen entfalten kann. Mit einer entschiedenen Reduktion von Methanemissionen haben wir somit eine Art Notbremse in der Hand. Sie wirkt kurzfristig und kann den Klimakollaps vielleicht noch verhindern. Die EU-Methanverordnung von 2024 verpflichtet die Mitgliedsländer deshalb zu einer strengeren Überwachung der Methanemissionen im Energiesektor. Er ist für 40% der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich, was sie nach der Landwirtschaft zur zweitgrößten Quelle macht. Lecks in Pipelines und Förderanlagen sollen schnell entdeckt und geschlossen werden. Deutschland hat sich verpflichtet, seine Methanemissionen bis 2030 um ein Drittel zurückzufahren. Auf der Zugspitze betreibt der Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie ein hochmodernes Observatorium zur Messung von Spurengasen. Dort verzeichnet man seit 2007 einen deutlichen Anstieg der Methankonzentrationen.
Unsere Messungen auf der Zugspitze sind Messungen, die repräsentativ sind, nicht nur für den Ort um die Zugspitze, sondern für die gesamte nördliche Hemisphäre. Seit 2007 steigt also in der gesamten nördlichen Hemisphäre die Atmosphärenkonzentration an, und zwar mindestens linear, eigentlich fast beschleunigt. Das ist durchaus ein hemisphärisches Signal. Wenn man das lokal auf Deutschland runterbrechen würde, würde es anders ausschauen. Warum unsere Messungen so groß repräsentativ sind, das ist, weil es Säulenmessungen sind. Wir messen den Gesamtgehalt der Atmosphäre. Stellen Sie sich so einen Glaszylinder oberhalb Zugspitze vor, der eben befüllt ist mit Atmosphärenmolekülen, und wir zählen da vom Boden Zugspitze bis Ende der Atmosphäre, ungefähr 100 Kilometer nehmen wir da an, zählen wir alle Methanmoleküle. Und da ist natürlich in größeren Höhen alles komplett durchmischt innerhalb weniger Tage. Wenn man jetzt in den USA eine Fracking-Emission hat, eine Leckage, dann ist in kürzester Zeit auch bei uns und in den oberen Atmosphärenschichten innerhalb weniger Tage komplett durchmischt auf der nördlichen Hemisphäre. Und diese Größe messen wir eben.
Dr. Ralf Sussmann leitet die Forschungsgruppe Atmosphärische Variabilität und Trends am Institut für Meteorologie und Klimaforschung auf dem Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie. Während in Deutschland und damit auch in Europa Emissionen klimaschädlichen Methans deutlich zurückgegangen sind, beschäftigt die Forschenden am KIT seit einem Jahrzehnt die Frage, worauf der auf der Zugspitze gemessene weltweite Anstieg zurückzuführen ist. Drei mögliche Ursachen werden diskutiert.
Ein erheblicher Anteil kommt aus der Öl- und Gasförderung. Und da gab es genau in 2007 ja diesen neuen Fracking-Boom, gerade in den USA. Es ist also plausibel, dass es damit zusammenhängt. Ein anderer Kandidat ist, dass die biogenen Quellen, also aus feuchten Gebieten, aus Fäulnis, bei wärmeren Temperaturen und feuchterem Klima, denken Sie an Amazonas, an die Äquatorgebiete, im Zuge des Klimawandels ist da durchaus zu erwarten, dass da eben mehr Fault, mehr Fäulnis entsteht. Und aus mehr Fäulnis kommt eben auch mehr Methan raus. Also wäre die zweite Ursache, dass das 2007 hier hochgeht. Plötzlicher Anstieg in der Landwirtschaft ist eigentlich nicht zu erwarten. Also man weiß jetzt nicht, dass da plötzlich die Viehherden sprungartig plötzlich sich vergrößert hätten ab 2007. Das ging eigentlich eher kontinuierlich. Eine dritte Hypothese ist, dass die Senke von Methan, und das ist ja in der Atmosphäre, gibt es eine große Senke. Das kann man sich so in eine Waschmaschine vorstellen. Das wird ausgewaschen, luftchemisch oxidiert durch Reaktion mit dem Hydroxylradikal. Das ist also die Hydroxyloxidation. Methan plus OH wird eben oxidiert und das Methan verschwindet. und hat dadurch eine Lebensdauer von nur circa 10 Jahren, dann ist es im Wesentlichen wieder aus der Atmosphäre entfernt. Und da ist jetzt eine der Hypothesen, dass diese OH-Konzentrationen in der Atmosphäre geringer geworden sind. Eine geringere Senke heißt also eine positive Trendkomponente. Wenn ich weniger auswasche, weniger oxidiere, dann bleibt die Konzentration in der Atmosphäre. Und jetzt ist natürlich die große Frage von diesen drei Sachen, ist jetzt das Fracking aus Erdgas, Erdöl, Erdgas ist zu 90% Methan, ist es das, sind es die Leckagen beim Bohrturm, in der Pipeline oder auch in den Gasspeichern, ist es jetzt sozusagen die biogenen Quellen, diese Rückkopplung vielleicht schon mit dem Klimawandel, dass die feuchte Gebiete, die tropischen, mehr emittieren, weil es feuchter und warmer wird, oder hat sich die OH-Konzentration geändert? Da gibt es jetzt eigentlich Forschungscommunities für jede dieser Postulate, die dran arbeiten und wir sind da im regen Austausch. Und es ist tatsächlich so, alle drei Sachen haben beigetragen. Am schwächsten ist die Aussage bezüglich dieser OH-Hypothese.
Um die Ursache des Anstiegs seit 2007 möglichst eindeutig dem Fracking zuordnen zu können, wurde am Campus Alpin des KIT Pionierarbeit geleistet.
Wir haben uns da mal überlegt, ich sehe jetzt erstmal nur Methan steigen in meinen Säulenmessungen. Woher weiß ich jetzt, ob das aus dem Erdgas kommt oder vielleicht von den Tropen her, aus biogenen Quellen? Oder vielleicht auch aus Rinderherden, ja, die vielleicht doch zugenommen haben. Tatsächlich ist uns eingefallen, wie man es unterscheiden kann. Wir haben zeitgleiche Messungen von Ethan. Und jetzt weiß man ja, dass Ethan auch im Erdgas enthalten ist, zweitwichtigster Bestandteil vom Erdgas, aber eben überhaupt nicht in biogenen Quellen. Weder in den Feuchtegebieten noch in den Wiederkäuern kommt Ethan mit raus. Da sehen wir eben, und das haben wir in unserer Messung auf der Zugspitze eigentlich so erstmalig entdeckt und dann auch publiziert, dass da völlig paralleles Trendverhalten ist. Dieser plötzliche Knick, dieser Neuanstieg von Methan geht völlig parallel der Ethan-Zeitserie. Die schauen also wie so ein Geschwisterpaar aus, laufen parallel hoch. Und jetzt weiß man sehr gut, wie viel Ethan im Erdgas drin ist. Das müssen die Betreiber sogar berichten. Und dann kann man sozusagen aus der relativen Steigung, wie steil steigt jetzt das Methan und wie steil steigt die Steigung jetzt diese neuerliche vom Ethan an, kann man so ein bisschen ausrechnen, wie viel Prozent von diesem Neuanstieg seit 2007, ja, von dieser Steigung. Welcher Anteil kommt da von der Öl- und Gasförderung? Und da haben wir in unserer Publikation sowas wie mindestens 40% rausbekommen. Also es ist doch ein erheblicher Teil, der durch Öl- und Gasförderung ist. Sagen wir mal ab 2007, vielleicht bis 2016 ungefähr, 10 Jahre, die ersten 10 Jahre, waren schon recht deutlich durch den Fracking-Boom angetrieben. Es kann jetzt gut sein, dass in den letzten Jahren sich das ein bisschen verschoben hat und da jetzt zunehmend doch mehr die biogenen Quellen ins Spiel kommen. Bei den biogenen ist ja auch der Permafrost, dieses Softeis, sehr, sehr viel Methan eingefroren, zum Beispiel in der sibirischen Tundra, aber auch an den Ozeangründen in Form von Softeis. Und auch natürlich, wenn sie Klimawandel haben und es wird wärmer, dann kann da Methan rauskommen. Das ist eigentlich auf langen Zeitskalen, aber könnte sein, dass das langsam schon anfängt. Wir erwarten es eigentlich erst einige Grad höher.
Obwohl die Klimaschädlichkeit von Methan nachgewiesen ist, wird nach Überzeugung des Experten seine Bedeutung in der öffentlichen Debatte um den Klimaschutz immer noch unterschätzt.
Tatsächlich ist es natürlich das zweitwichtigste Treibhausgas und Presse plakatiert natürlich gerne. Dadurch ist die Wahrnehmung automatisch auf dem erstwichtigsten. Von unseren 1,5 Grad anthropogener Erwärmung, die wir so jetzt messen, sind circa ein Drittel, also ein halbes Grad ist auf den Methananstieg seit 1750, 1 Grad durch den CO2-Anstieg. Das sind die aktuellen Schätzungen. Warum es jetzt so wenig in der Öffentlichkeit ist, liegt vielleicht auch daran, dass die Politik, aber eben auch die Presse oft mit diesen sogenannten CO2-Äquivalenten arbeitet.
Der Weltklimarat IPCC berechnet für Methangas ein sogenanntes CO2-Äquivalent von 30. Das bedeutet, ein Kilo Methan erzeugt einen Treibhauseffekt wie 30 Kilo CO2. Für Dr. Sussmann bedeutet aber die Rechnung in CO2-Äquivalenten einen Verlust an Transparenz. Er eröffne politischen Manipulationen Tür und Tor. Mit dem Blick auf eine möglichst effiziente Klimapolitik würden so Äpfel mit Birnen verglichen. Stichwort Strahlungseffizienz.
Das heißt also, wenn Sie jetzt direkt instantan 1 Kilo in die Atmosphäre geben, Methan und CO2. Nehmen wir mal das Gedankenexperiment an, das sei auch instantan homogen über die ganze Atmosphäre, die Erdkugel schon verteilt. Dann hat es ja instantan Strahlungseffekt. Stellen Sie sich vor, so in 10, 12 Kilometer Höhe an der Tropopause kann man da die Bilanz messen. Wie viel Watt pro Quadratmeter kommen rein von der Sonne und wie viel Watt pro Quadratmeter kommen dann in Form von Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung wieder raus, nach außen gerichteter, langwelliger Strahlungsfluss. diese Bilanz wird jetzt verändert, wenn ich sozusagen da ein Kilo Treibhausgas reingebe. Da stellt sich eben raus, dass das Methan und das CO2 in der Effizienz ganz, ganz unterschiedlich sind. Also es macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt da ein Kilo CO2 reingebe für den Erwärmungseffekt oder ein Kilo Methan. Bei diesem instantanen Bild, direkt nachdem dieser 1-Kilo-Puls emittiert wurde, es ist tatsächlich so, dass der Erwärmungseffekt, diese Strahlungsbilanz, ist auch direkt proportional zum Temperaturerhöhungs- oder Erniedrigungseffekt. Das ist beim Kilo Methan 120 Mal höher als beim CO2. Das nennt man Radiative Efficiency, also der Strahlungseffekt, Radiative Forcing Änderung durch 1 Kilo Beigabe in die Atmosphäre, ist für Methan 120 Mal höher als beim CO2. Das ist aber jetzt nicht die vollständige Geschichte. Jetzt könnte man sagen, ich nehme Faktor 120. Warum gibt jetzt IPCC nur diesen Faktor 30 an? Das kommt jetzt daher, dass sie in der Tat das CO2, wenn sie das in die Atmosphäre geben, dieses Kilo, dann ist die Lebensdauer, die mittlere Lebensdauer, ist sowas wie 12.000 bis 40.000 Jahre von dem CO2. Also das wissen auch wenig Leute, das ist fast für immer. Das ist eine permanente Altlast. Die Senken sind wirklich nur Oxidation von Gesteinen am Ozeangrund oder auch an der Luftoberfläche mit ganz, ganz großen Zeitskalen. Das heißt, wenn ich jetzt CO2-Konzentrationen senke, deswegen verschwinden die CO2-Moleküle nicht aus der Atmosphäre oder eben nur auf Skalen von mindestens 12.000 Jahren. Ganz anders Methan. Wenn ich heute das Kilo Methan emittiere, dann hat es atmosphärische Lebensdauer von gut 10 Jahren nur. Wenn Sie jetzt das in die Atmosphäre geben, dann haben Sie eine Konzentrationserhöhung in der Atmosphäre. Die klingt dann wieder ab innerhalb von 10 Jahren. Das geht nicht linear, sondern exponentiell. Also am Anfang sehr schnell und dann so asymptotisch wird diese Minderung, geht sie gegen Null. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn Sie eine Spüle haben in der Küche, Ihre Küchenspüle, und haben dann Stöpsel oder gibt es einen Wasserpegel drin. Das wäre jetzt die Methankonzentration, der Wasserpegel. Und dann ziehen Sie den Stöpsel. Dann dauert es eine Weile, bis diese Spüle leer gelaufen ist. Sie haben das vielleicht noch nicht so genau beobachtet, aber in der Tat geht es erstmal schneller, weil der Druck auf den Ausguss erst noch groß ist und je weniger dann der Pegel, je niedriger der wird, desto langsamer geht es. Darum ist es so ein exponential asymptotischer Abfall. Und diese Lebensdauer von 10 Jahren heißt es, nach 10 Jahren ist die Konzentration entsprechend dieser E-Funktion auf 1 durch E abgefallen. E ist ja ungefähr 3, also ungefähr ein Drittel. Nach 10 Jahren haben wir nur noch ein Drittel der Methankonzentration und nach 10.000 Jahren, Größenordnung 10.000 Jahren, hat man nur noch ein Drittel der CO2-Konzentration. Jetzt haben Sie eigentlich zwei gegenläufige Effekte. Wenn Sie jetzt direkt dieses Kilo Methan und CO2 gleichzeitig in die Atmosphäre geben, dass erstmal direkt danach der Strahlungsantrieb, die Erwärmung durch das Methan 120 Mal stärker. Aber wenn Sie das jetzt in der Zeitachse sich weiter anschauen, das CO2 wird jetzt über 10.000 Jahre konstant weiter wärmen. Es ist wie so ein Heizstrahler, der 10.000 Jahre an ist, weil die Moleküle ja immer noch weiter da sind und Infrarotstrahlung auffangen, also dadurch den Planeten anwärmen. Aber die Methanmoleküle, das sind nach 10 Jahren nur noch ein Drittel da, weil es eben diese kurze Lebensdauer hat. Also wird dieser ursprüngliche Erwärmungseffekt von 120 bis nach 10 Jahren sofort stark reduziert. Das heißt, diese beiden Kurven, das ist so eine Abklingkurve, das CO2, der Erwärmungseffekt, ist fast konstant, ganz schwach fallend mit einer Steigung, wo es erst in 10.000 Jahren auf ein Drittel ist. Das Methan, die Erwärmungskurve, die geht steil runter. Nach 10 Jahren ist da schon ein guter Teil der Erwärmung weg. Die Kurven überkreuzen sich auch beide. Jetzt kommen wir wieder zu diesen CO2-Äquivalenten. Nachdem jetzt da zwei Sachen unterschiedlich sind, die Strahlungseffizienz und die Lebensdauer, aber Politik oder für die einfache Betrachtung, weil gern einen Parameter hat, dann integriert man einfach den Erwärmungseffekt über 100 Jahre. Also einmal dieses kontinuierliche Anwärmen, schwache Anwärmen durch CO2, durch das Kilo, und einmal dieses ursprünglich starke Anwärmen durch Methan, was aber dann schnell nach 10 Jahren wieder abklingt und dann asymptotisch gegen Null geht, der Erwärmungseffekt. Beides integriere ich über 100 Jahre und den mittleren Erwärmungseffekt vergleiche ich dann. Und dann kommt über 100 Jahre integriert, kommt dieser Faktor 30 raus, der so gern als CO2-Äquivalent genommen wird. Also missverständlich, weil man das Verständnis dahinter eigentlich gar nicht bildhaft vor sich hat. Auch wenn ich an Minderung denke, wenn ich jetzt plötzlich heute was mindern will, mindere ich jetzt erst CO2 und erst Methan, das macht einen Unterschied in der Zeitachse. Oder auch wenn ich Emissionen anschalte, macht es einen Unterschied.
Die Methanemissionen aus der Öl-, Kohle- und Gasförderung machen weltweit die Hälfte des in der Landwirtschaft emittierten Methans aus.
In Deutschland war dieser Proporz 2:1 auch so in den 90er Jahren. Aber in Deutschland, anders als weltweit, und weltweit hat sich da auch nicht viel getan. Also dieser Proporz hat sich nicht groß geändert. Weltweit steigen auch die Methanemissionen weiterhin an. Von 2000 bis 2020 zum Beispiel um 12% sind die anthropogenen, Kohle, Öl, Gas und die Landwirtschaft sind circa 12% weltweit gestiegen. Und da ist Deutschland schon anders. Deutschland ist tatsächlich die Landwirtschaft leider bisher kaum gefallen, seit den 90er Jahren ziemlich konstant. Aber wir haben eine deutliche Minderung bei der Energie, Öl und Gas, deutlich, also um Faktor 5 oder 6 eine Minderung erlebt bis heute. Und auch eine sehr, sehr schöne Minderung. Es gibt noch eine weitere Quelle, also Schmutzwasser, Abfall und Abwasser, Mülldeponien. Da gibt es ja auch Fäulnis in der Kläranlage und an der Deponie. Da hat man sehr schön die Emissionen runtergebracht, deutlich reduziert, auch ein Faktor von mindestens 5 bis 8 seit den 90 Jahren bis heute. Also da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, deutschlandweit. Das ist in anderen EU-Ländern teilweise auch sehr schön. Aber am ganzen Rest der Welt, außerhalb EU oder insbesondere außerhalb Deutschland, verheerend. Da ist sozusagen fast nichts passiert. Und die Szenarien weltweit, wenn man das jetzt mit IPCC-Szenarien vergleicht, diesen Methananstieg, die Emissionstrends seit 2012, die entsprechen etwa den IPCC-Szenarien für den Fall, dass keinerlei Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt worden wären.
Möglich wurde das durch ein verbessertes Monitoring in Deutschland.
Einmal haben wir ja diese Ferntransport in den Pipelines. Da gibt es natürlich Leckagen unterwegs. Da gibt es dazwischendurch diese Kompressorstationen, damit es wieder vorangeschoben wird, das Gas. Flansche, wo die Rohre verschraubt sind, überall können kleine Leckagen entstehen. Dann haben wir ja ein Endverteilernetz in der Stadt, die städtischen Gasleitungen, die in meisten Städten in Deutschland sehr alt sind. Das geht dann bis an die Grundstücksgrenze und dann geht da das Rohr wirklich ins Grundstück und ins Haus rein. Und selbst im Haus bis zu ihrem Gasbrenner ist dann auch Flansche und Undichtigkeiten. Und jetzt ist generell so, diese Undichtigkeiten, und man hat es insbesondere studiert bei den Pipelines jetzt erst einmal. Da gibt es so eine Verteilung. Wie viele der Leckagen, wenn Sie jetzt Stichproben machen und mal 100 oder 1000 Messungen machen an einzelnen Flanschen, und Sie finden da jetzt von den 10.000 Flanschen 1.000 Undichtigkeiten. Von diesen 1.000 Undichtigkeiten, welche dieser Undichtigkeiten macht wie hohe Emissionen? Und da ist es tatsächlich so, das ist eine recht schiefe Verteilung, sagt man in der Wissenschaft. Die meisten Emissionen kommen aus den wenigsten Undichtigkeiten. Eben für diese städtischen Endverteilernetze, da ist es in Deutschland tatsächlich so, dass 90% der Emissionen aus diesen Stadtnetzen, Gasrohren, kommen nur von 1% der Leckagestellen. Das heißt, man misst 99 schwache Leckagestellen, da geht ganz, ganz wenig raus, aber dann die 100. ist eine super starke, da pfeift es praktisch ungehindert raus. Und da sehen Sie sofort ein Problem, wenn Sie jetzt die Überwachung stichprobenbasiert machen. Die machen eben nicht 1000 Stichproben, sondern vielleicht nur 10. Dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Sie eben diesen 100. nicht erwischen, der den Superemitter macht. Das heißt, es ist generell, wenn man statistische Stichproben macht und hat so eine recht schiefe Verteilung, hat man eine generelle Unterschätzung vom Mittelwert. Das ist wohl so ein Problem tatsächlich, auch mit den Behörden, dass jetzt sozusagen jede Art von Überwachung stichprobenbasiert ist. Und das ist eine Riesenchance oder Vorteil, wenn man jetzt Satellitentechniken einsetzt. Da können Sie ja wirklich die ganze Hemisphäre oder ganze Areale flächendeckend abscannen über ganz Deutschland und haben integral wirklich alle Quellen drin und übersehen diese Superemitter nicht. Was Sie dann übersehen, natürlich, so eine Satellitenmessung ist nicht so empfindlich wie so ein Gasschnitt direkt vor Ort am Flansch. Die ganzen kleinen Quellen kriegen Sie aus dem Rauschen nicht raus. Das heißt, Sie verlieren die vielen kleinen, aber detektieren die wenigen großen. Und das ist auch so eine Anregung für die Zukunft, dass man in der Überwachung halt beides kombiniert. Und das wurde in Amerika in der ersten groß angelegten Feldstudie tatsächlich schon mal gemacht, dass man top-down, jetzt nicht mit Satelliten, aber mit Flugzeugen, flächendeckend erfasst für die Superemitter. Die kriegt man dann alle mit. Und gleichzeitig unten vor Ort sehr, sehr fleißig mit Schnüfflern versucht, möglichst umfassend sehr, sehr viele Stichproben zu machen. Das ist der einzige und beste Zugang, um alle Emissionen, die vielen kleinen und die wenigen großen, rauszukriegen. Ich sage, wenn man beschränktes Budget und Manpower hat, dann ist der größte Hebel zur Methanminderung, satellitenbasiert die Superemitter zu finden und dann abzudichten. Die Sisyphus-Arbeit sind die vielen Kleinen zu detektieren. Wenn man es genau wissen will, muss man das dann halt auch noch machen, wenn man das Geld dafür hat und die Manpower.
Das KIT hat für das Methan-Monitoring Zugang zur Tropomie-Sonde an Bord des europäischen Sentinel-5P-Satelliten.
Da kann man sehr schön zumindest Superemitter sehen. Man kann mit diesen Tropome jetzt noch nicht die kleineren Quellen sehen. Da schlägt ja auch schon die EU-Methanverordnung vor, dass die EU zentral sozusagen da mal immer einen Blick drauf hat und Warnungen ausgibt. Hoppala, jetzt hat zum Beispiel eines der EU-Länder einen Superemitter gerade, einen ganz starken. Und Warnungen ausgibt, dass dann die Leute vor Ort eben den finden und abdichten. Das ist jetzt sozusagen ein Top-Down-Verfahren von der EU gemacht. Ich würde da jetzt weitergehen und vorschlagen, dass wirklich auch Deutschland sich da beteiligt und selber mal die Satellitendaten anschaut. Und es gibt jetzt neue Satelliten, da ist ein GHG-Satz, Greenhouse-Gas-Satz, kanadische Mission und Methane-Satz, eine eigentlich internationale Mission. Das ist so ein Schuhkarton großer kleines Spektrometer, das tatsächlich von einer gemeinnützigen Organisation Environmental Defense Fund finanziert ist und von privaten Raumfahrindustrien gebaut wird. Diese Satelliten haben teilweise super Auflösungen von einmal einen Kilometer. Da kann man tatsächlich schon auch an diese mittelgroßen Quellen, sage ich mal, ran. Also nicht nur die Super-Emitter. Diese großen Quellen aufzuspüren mit den Satelliten, die sieht man am ersten Blick dann. Da sehen sie einfach einen roten Fleck auf dem ansonsten grünen Bild. Wäre das schon eine Chance, mit relativ wenig Aufwand sehr Effizienz zu mindern. Ob sie jetzt 100 kleine Lecks abdichten oder eben das eine große finden und mit einmal abdichten, ist viel effizienter. Da hätte ich eben auch vorgeschlagen, dass das auch wir mal in Deutschland machen könnten. Wir haben tolle Gruppen mit den Unis, zum Beispiel Uni Bremen, auch wir am KIT Satellitengruppen, und da könnte ja auch die deutsche Überwachungsbehörde sich mal beraten lassen. Hier ist auch in der Auswertung ein großer Gamechanger. Der Nachteil von den Satellitenmessungen ist, sie sehen da nur einen Hotspot Methan, aber wissen nicht, woher kommt es denn jetzt. Ist es jetzt aus Kohle, ist es aus Gas oder ist das ein feuchtes Gebiet, was fault? Aber es gibt inzwischen KI, und in der KI können Sie begleitende Geoinformationen in die Auswertung mit einbeziehen. Also hochaufgelöste Landkarten, wo genau die Pipelines verlaufen. Und wenn Sie da einen Hotspot sehen, können Sie mit dieser KI tatsächlich wirklich die Quellzuordnung machen. Wenn das hier genau strichförmige Superemission ist, dann sind das irgendwie drei Flansche hintereinander an der Pipeline dort und dort und eben kein feuchtes Gebiet da vor Ort. Da ist auch so ein richtiger Gamechanger, der gerade passiert, wäre eine große Chance, sehr effizient daran zu kommen.
Die 2024 beschlossene Methanverordnung der Europäischen Union ist in vieler Beziehung vorbildlich, was die systematische Erfassung der Methanemissionen und die Reparatur von Leckagen betrifft. Fragwürdig allerdings, die Verantwortung wurde letztlich in die Hände der Unternehmen gelegt.
Es ist so, wie wenn Sie jetzt den TÜV für Ihr Auto selber machen zu Hause. Und dieser TÜV-Bericht, den lassen Sie bei sich am Tisch liegen, und dann gibt's Stichproben von dem offiziellen TÜV. Jeder Zehnte wird mal angesehen. Das ist tatsächlich die Situation. Die Frage ist halt, wenn das die Überwachungsbehörde, die diese Stichproben macht, wenn die das wirklich wie beim Auto der TÜV machen soll, dass die selber an alle Pipelines gehen und alle Flansche abmessen, dann ist natürlich die Behörde manpowermäßig und finanzierungsmäßig weit unterbesetzt. Das ist so, was ich eben auch angeregt hat. Denk mal drüber nach. Es ist ein Missstand. Es kann nicht so gut sein, wenn es die Betreiber selber machen, als wenn es eine unabhängige Behörde macht. Und es wäre eigentlich schon zwingend notwendig, überlegt, ob er da nicht Gelder in die Hand nimmt im Zuge der neuen Klimapolitik, um diese Überwachungsbehörde stärker aufzustellen.
Wichtig ist auch die Reduktion der sogenannten Vorkettenemissionen. Methanemissionen, die beispielsweise bei den Flüssiggasimporten aus den USA, bei der Förderung und entlang der gesamten Lieferkette entstehen.
Es gab ja jetzt gerade mit Trump Vereinbarungen als Deal, sozusagen Goodwill, kauft man nochmal mehr LNG ab. Und es ist eben völlig richtig, dass diese Vorkettenemissionen bei LNG deutlich höher sind. Also wir sprechen da von mindestens 8-10%. Stellen Sie sich vor, auch am Schiff, auf dem Transport, muss dieses flüssige Gas ja gekühlt werden, damit es nicht verdunstet. Und diese Kühlprozesse wird es auch verbraucht, das Methan, und emittiert dabei. Wogegen bei Pipelines hat man so einen Verlust entlang der Pipelines von nur 2% etwa. Also verheerend. Und tatsächlich wurde das in dem Reporting, jetzt zum Beispiel in Deutschland, das jährliche Reporting, nicht mit aufgenommen, diese Vorkettenemissionen. Man muss ja wissen, dass Deutschland 95% seines Erdgases importiert. Wir können da also viel Leckagen stopfen in Deutschland. Wir müssen auf die Vorkettenemissionen schauen. Und das wird zur Vorschrift. Es gibt ja diese EU-Methanverordnung europaweit, die jetzt letztes Jahr in Kraft getreten ist. Die wird jetzt schrittweise in einzelnen Ländern, so auch Deutschland, umgesetzt. Und die EU-Methanverordnung schreibt eben vor, dass man in das Reporting eben auch die Vorkettenemissionen mit einbeziehen muss. Die EU bildet da sogar Hilfen an in diesem Prozess. Da gibt es jetzt so eine Aktivitätsdatenbank, nennt sich das in der EU-Methanverordnung, wo eben wirklich weltweit aufgeschlossen alle Bezugsquellen analysiert werden. Wie schauen die Vorkettenemissionen aus? Entsprechend der Vorkettenemissionen hat natürlich jetzt die Politik, wenn jetzt Gas eingekauft wird, die Wahlmöglichkeit. Und tatsächlich geht es weiter. Gerade in den Tagen wird das deutsche Klimaschutzgesetz 12 Monate nach Regierungsbildung umgesetzt und schaut so aus, als ob es darin festgeschrieben wird, dass tatsächlich man nur noch Gas kaufen kann von Importeuren, die dieselben Genauigkeits- oder Leckage- oder Dichtigkeitsanforderungen erfüllen, wie wir es in Deutschland auch hätten. Also Amerika hat sofort signalisiert, es kann unmöglich diese Vorschriften von Deutschland einhalten. Wenn man es jetzt wirklich hofft, dass dieses kommt, würde sozusagen die LNG-Importe eigentlich verbieten, implizit.
Tatsächlich haben wir mit der Reduktion der Methangasemissionen eine Art Notbremse an der Hand. Würden sie konsequent verfolgt und vor allem auch weltweit umgesetzt, wäre das ein ebenso pragmatischer wie substanzieller Beitrag zum Klimaschutz.
Ich glaube, die Politik hat es schon erkannt. Der Effekt von Methanbindungen ist ja eben durch die größere Treibhauswirksamkeit von Methan, bedeutet es gleichzeitig ja, dass die Minderung auch einen größeren Effekt hat. Dann sinken sofort die Methankonzentrationen, wenn ich Emissionen mindere. Das hat ja sogar einen Kühlungseffekt. Das hat, glaube ich, in der Politik ist schon angekommen. Und auch, dass das technisch recht einfach ist, ja, dass sie eben Landwirtschaft umbauen, ist schwierig, aber eben Leckagen detektieren ist einfach. Das ist, glaube ich, schon so erkannt und wird hoffentlich jetzt auch praktiziert. Da fehlt es im Augenblick eben so an der Überwachungsbehörde. Die hat ja im Schlichtweg die Manpower nicht, die Überwachung so konsequent zu machen. Ja. Da ist so eine Umsetzungsfrage. Man müsste da was investieren und kann dann was ernten.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.